In der vergangenen Woche hat das Event in der Aquaristik stattgefunden. Die Interzoo 2024 in Nürnberg, die Weltleitmesse für den Heimtierbedarf. Und ich war da und deswegen gibt es in dieser Podcast-Folge einige Insights, was wir für neue Produkte im kommenden Jahr oder im laufenden Jahr sogar noch erwarten können und was es sonst noch für innovative, ja, Gedankenspiele in der Aquaristik gibt. All das besprechen wir in dieser Podcast-Folge. Und ebenso soll es darum gehen, ob wir die Einlaufphase mit verschiedenen Präparaten wie zum Beispiel Bakterienzusätzen oder zum Beispiel Nitratvernichtern verkürzen können und ob diese wirklich ein Allheilmittel für solche Probleme wie die Einlaufphase sind. Also, das wird gut. Herzlich willkommen bei AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 67. Folge des AquaAffin Podcasts. Ja, in dieser Podcast-Folge habe ich zwei super hochkarätige Themen für euch dabei. Und da ich denke, dass den meisten das erste Thema aufgrund der Aktualität schon wirklich unter den Nägeln brennt, würde ich einfach sagen, starten wir sofort mit dem ersten Thema, nämlich der Interzoo 2024 in Nürnberg. Die Interzoo ist die Weltleitmesse für den Heimtierbedarf. Und ja, wenn ich jetzt Heimtierbedarf sage, ist es natürlich nicht so, als wenn da nur die Aquaristik vertreten war, sondern es ging sich natürlich auch um viele andere Haustiere, wie zum Beispiel Hund, Katzen, Kaninchen, Reptilien, also alles das, was wir quasi zu Hause haben, wo es Hersteller gibt, die irgendwelche Produkte präsentieren möchten, da war natürlich alles, was Rang und Namen hat, vertreten. Und ja, bevor wir jetzt so ein bisschen zu den Neuerungen kommen, möchte ich einfach so ein bisschen hinter die Kulissen mal mitnehmen, weil das war für mich jetzt an der Stelle der erste Messebesuch, den ich so ja in meinem Leben hatte. Ich war natürlich schon mal zum Beispiel hier in Köln auf der Gamescom, aber so richtig als Besucher, als Fachbesucher vor allem, also eine Fachmesse. Das heißt, diese Messe war natürlich auch nicht für das breite Publikum gedacht, sondern wirklich nur für Leute, die auch in diesem Heimtier, in dieser Heimtierbranche dann aktiv sind, so wie zum Beispiel ich jetzt als YouTuber oder natürlich auch als Leute, als Personen, die zum Beispiel im Einzelhandel tätig sind, die konnten auf diese Messe gehen. Und ich habe mich jetzt einfach als Blogger akkreditieren lassen. Das heißt, am Anfang muss man natürlich, gerade wenn man sowas macht, also eine journalistische Tätigkeit in Anführungszeichen dann ausführt, muss man sich akkreditieren lassen. Das heißt, das ist ein Prozess, in dem die Leute dann wirklich kontrollieren, okay, bist du denn auch jemand, der über solche Themen berichtet oder machst du nicht vielleicht, keine Ahnung, irgendein anderes Thema, auch zum Beispiel auf YouTube. Und ich habe dann ein Blogger-Ticket bekommen und durfte dann dementsprechend mit diesem Blogger-Ticket auch dann auf die Messe. Und was total cool war, was ich so nicht kannte, vielleicht sagt der eine oder andere, ja, ist so total langweilig, ich fand es auf jeden Fall cool, war, dass du dir am Anfang natürlich dann nochmal dein richtiges Ticket dann auch vor Ort ausgedruckt hast und da war auf einmal so Presse mit drauf und das war schon ein ganz, ja, erhabenes Gefühl, auf einmal dann so ein Presseticket in den Händen zu halten, weil man ja dann doch zufällig vom YouTuber oder Videocreator mehr oder weniger sofort rüber hochgehoben worden ist in den Pressestand und das fand ich auf jeden Fall, ja, es war ein cooles Gefühl, so ein Ticket dann in der Hand zu haben, zu sehen, okay, man wird da auch als Presse, als richtige Presse mit anerkannt. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, dass in der heutigen Zeit, glaube ich, jede Messe, egal in welcher Form, immer auf YouTuber oder generell auf Influencer, wenn man das jetzt mal vielleicht so sagen will, oder Creator, auch so ein bisschen angewiesen ist, weil in der heutigen Zeit natürlich gucken viele Leute auch noch Fachzeitschriften, aber gerade was ja in der heutigen Zeit alles über Social Media geht, das ist ja weitaus, denke ich mal, sogar noch mehr Content. Und wenn man da dann halt solche Leute wie mich zum Beispiel komplett ausschließen würde, glaube ich, würde das auch nicht so gut quasi für die Reputation sein, weswegen ich das an der Stelle auf jeden Fall mega cool fand. Und ich habe natürlich dementsprechend auch viele meiner Creator-Kollegen dort getroffen. Also alles, was gefühlt irgendwie Rang und Namen hatte, war dort vertreten. Egal, ob es jetzt zum Beispiel der Pachi und der Stefan war, also Pachi von Pachi Aquarium, von Liquid Nature der Stefan, der Sascha Heuer, wer auch immer noch alles da war, die Jungs von Aquadicted, der Eike von Emotion in Aqua. Also mit vielen, vielen Leuten habe ich da gesprochen. Und das fand ich auch total cool. Da werden wir gleich noch so ein bisschen im Laufe eingehen. Auch einfach mal von den Leuten so ein bisschen ein paar Insights zu bekommen. Ich meine, die meisten treffen sich ja meistens dann auch wieder in Dortmund zur Aqua Expo, also auch einer anderen, ja, Messe, die aber auch dann natürlich fürs Publikum offen ist. Trotzdem war es halt ein mega cooles Gefühl, damit ja meinen YouTuber-Kollegen oder Creator-Kollegen dann auch mal das ein oder andere Wort wechseln zu können, mit ihnen über die Messe zu gehen und einfach ein bisschen fachsimpeln zu können. Und natürlich gibt es aber auch ganz viele neue Dinge, die uns erwarten, beziehungsweise viele alte neue Dinge. Denn man muss natürlich sagen, gerade in der Aquaristik ist natürlich auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, der Genie aus der Flasche. Das heißt, der Glaskasten, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist fast ausentwickelt. Das heißt, so viele Neuerungen gibt es jetzt nicht. Okay, ich kann zum Beispiel jetzt im Laufe der Jahre natürlich zum Beispiel von T5 röhren auf LED umsteigen oder ich kann zum Beispiel nochmal den Deckel anders designen oder offene Aquarien. Aber trotzdem so richtig Innovation im Sinne von, ich habe einen Glaskasten und der hat auf einmal ganz viele neue, andere Funktionen, wurde weiterentwickelt oder was auch immer, die gibt es ja jetzt nicht so richtig. Aber trotzdem gab es hin und wieder mal ein paar Dinge, wo ich gesagt habe, okay, hey, zumindest wusste ich das nicht, auch wenn es das vielleicht schon gab auf dem Markt. Und da fangen wir als erstes mal so ein bisschen mit den Produkten, wie zum Beispiel Futter, Zusätzen, Bodengrund, aber zum Beispiel auch Pflanzen an. Und hier kann man an der Stelle sagen, dass es da, surprise, surprise, natürlich nicht so viele Neuerungen gibt. Ich habe da mit einigen Herstellern gesprochen, die zum Beispiel Futter verkaufen. Da geht halt der Trend eher natürlich zum Trockenfutter hin, also eher bei Granulatfutter. Das heißt, weniger Flockenfutter demnächst wahrscheinlich. Und was ich an der Stelle natürlich auch interessant fand, war, dass ja der Trend auch so ein bisschen dahin geht, seinen Tieren hochwertigeres Futter vielleicht auch zu präsentieren, was auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle nachhaltiger gewonnen wird. Das heißt, dass bestimmte Zusatzprodukte oder Inhaltsstoffe halt reduziert werden, weil sie vielleicht ja nicht ganz so umweltfreundlich, nicht ganz so nachhaltig sind oder vielleicht auch einfach, ja zum Beispiel wie Konservierungsstoffe oder andere Stoffe, die halt nicht unbedingt in ein Futter reingehören, dann halt mit der Zeit reduziert werden und dass halt der Trend eher zu den natürlicheren Produkten hingeht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, gab es eine Menge an verschiedenen neuen Sachen, die gar nicht mal so neu sind, aber halt für die Hersteller jeweils dann immer neu sind. Zum Beispiel verschiedene Bodengrundmischungen. Ich denke mal, da müssen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Da kann man halt dann demnächst wahrscheinlich verschiedene Säcke an Bodengrund kaufen, dass es halt nicht immer nur den homogenen Kies gibt zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel von Dennerle irgendwie so ein schwarzer Quarzkies oder so, sondern dass man vielleicht auch dann mehr naturbelassene Kiesmischungen hat, die halt dann zum Beispiel auch davon profitieren, dass viele verschiedene Größen zum Beispiel auch mit vertreten sind. Das heißt, dass es einfach ein bisschen natürlicher im Aquarium auch aussieht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder neue Pflanzen. Da gibt es zum Beispiel Tropica oder zum Beispiel Dennerle Plants, die da natürlich als Pflanzenzüchter natürlich sehr die Vorreiterrolle mit einnehmen. Da gibt es einige neue Pflanzenarten, die auch dann künftig in den Handel mit reinkommen. Was mir auf jeden Fall im Sinn geblieben ist, war eine neue Kryptogrünart, nämlich die Dark Orange, die auch sehr, sehr cool aussah. Auf der anderen Seite aber zum Beispiel auch noch eine Rotala Hara ist so eine meiner Lieblingspflanzen, aber da gibt es jetzt auch eine Abwandlung, nämlich die Rotala Blood Red, also die halt nochmal tiefroter wird, also jetzt nicht so ein krasses leuchtendes Rot, sondern eher so ein, Blutrot wahrscheinlich dann eher. Und genau, das heißt, da gab es natürlich auch dann die ein oder andere Neuigkeit an der Stelle, aber jetzt nicht so sonderlich viel, dass ich jetzt sage, boah, ey, da war was bei, was mich so richtig gecatcht hat. Aber trotzdem gibt es natürlich immer was Neues. Und dann natürlich, klar, Sachen Aquarien und Technik, da habe ich schon eben so ein bisschen gesagt, ist natürlich der Genie aus der Flasche. Aber auf der anderen Seite, denke ich, kann man aber auch sagen, dass es immer mehr Hersteller gibt, die vielleicht nicht im deutschsprachigen Raum so bekannt sind. Denn wir haben ja hier so im deutschsprachigen Raum so mal sowas zum Beispiel wie Juwel, sowas wie Eheim, sowas wie Oase oder was es noch anders gibt, zum Beispiel Fluval oder Dennerle, die auch natürlich Aquarien dann produzieren. Und ja, was ich total spannend fand, war, dass es natürlich außerhalb des deutschen Marktes auch noch andere Hersteller für Aquarien gibt, sowas wie Aqualantis oder Nua oder andere chinesische Hersteller, wo man denkt, okay, das sind jetzt wahrscheinlich so die Qualität, China-Qualitäts-Sachen. Aber da muss man sagen, zumindest wenn ich mir diese angeguckt habe, sahen sie wirklich gut aus. Natürlich kann man das immer erst beurteilen, wenn man dann mal ein Aquarium wirklich mehrere Jahre hatte, ob dann zum Beispiel auch die Verklebungen gut waren. Aber trotzdem kann man da feststellen, okay, es ist da Bewegung auf dem Markt, dass es vielleicht auch nochmal von anderen Herstellern neue Produkte oder neue Aquarien an der Stelle gibt. Was mich so ein bisschen gecatcht hat dabei, und das ist so, würde ich jetzt sagen, einmalig, das kannte ich bisher vorher noch nicht, ist ein Hydroponik-System von der Firma Fluval. Das heißt, dass man da mehr oder weniger wie so eine Art Glaskasten hat, der so ein bisschen schwebend angebracht ist. Vielleicht so mal so ähnlich wie das Fluval Edge, was wir von früher noch kennen, aber dann auch mit einem Hydroponik-Ansatz. Das heißt, dass man da an den beiden Seiten, jeweils an der Ecke, mehr oder weniger so eine Art ja, ich würde jetzt mal nennen, Schale hat, an der man auch ein Emersenteil mit einpflanzen kann. Und es sah halt mega cool aus, als das Ganze dann auf der Messe da stand. Das heißt, in dem Falle, gerade für Leute, die zum Beispiel ein Submersen und ein Emersenteil der Pflanzen haben möchten, zum Beispiel in ihren Aquarien, die können mit sowas natürlich ein super cooles Designobjekt im Raum schaffen. By the way, es wird natürlich auch ein Video zur Messe von mir rauskommen. Das bin ich gerade im Moment noch am Schneiden. Das heißt, wenn du das natürlich jetzt auch alles nochmal mit Bild so ein bisschen sehen willst, dann kannst du gerne auf meinem Video, auf meinem Hauptkanal in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes nachgucken. Da findest du dann das Video von mir verlinkt an der Stelle. Genau, ansonsten ein interessanter Fakt, der auch gerade jetzt hier für den Podcast vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, ist nämlich das, dass man am Anfang ja sicherlich denkt, oder gerade wenn man so auf Messen geht oder auf Börsen, vielleicht kennt das der ein oder andere Aquarianer von euch, dass man dann immer so denkt, so richtig stressfrei, so richtig tierwohlmäßig ist das ja jetzt hier nicht. Und gerade ist ja die Aquaristik auch so in den vergangenen Monaten, ich denke mal, eher noch mal stärker in die Kritik gekommen durch die verschiedenen Videos, die es ja natürlich auch hier auf Social Media und sowas weiter gibt, die natürlich auch gerade so dieses Tierwohl in der Aquaristik ankreiden. Und da ist natürlich immer so eine Messe, natürlich Wasser auf die Mühlen von solchen Personen, die dann halt natürlich gerade für sich, fürs Tierwohl sehr gut engagieren. Und ich hatte natürlich auch immer so das Gefühl, okay, das ist für so eine Messe, ist wahrscheinlich für Tiere jetzt nicht das Geilste. Aber ich habe mit Leuten dort gesprochen, die mir dann auch nochmal so ein bisschen den Prozess erläutert haben, wie das Ganze dann auch wirklich vonstatten geht. Das heißt, dass man da nicht sagt, okay, jeder Hersteller bringt zum Beispiel seine Show-Aquarien mit und kann dann da einfach, wie er lustig ist, gerade einfach Fische mit reinsetzen, sondern das Ganze muss oder unterliegt natürlich auch dem Tierschutzgesetz. Das heißt, in dem Falle muss dann auch ein Veterinär vor Ort das Ganze dann vor der Messe auch wirklich abnehmen. Das heißt, da kommt einer und das wird dann natürlich sicherlich vorher eingereicht oder so. Diese Stände haben zum Beispiel Tiere mit dabei und dann kommt der Veterinär vorbei und guckt sich dann das Ganze an, ob das dann natürlich auch tierwohlgerecht ist. Das heißt in dem Falle, ob zum Beispiel Aquarien, die keine Rückzugsmöglichkeiten für Fische beinhalten, dass die halt so aufgestellt werden, dass zum Beispiel die Fische jetzt eine Rückzugsmöglichkeit haben oder dass das halt so weit halbwegs okay ist. Auf der anderen Seite natürlich auch, ob die Fische zum Beispiel von der Größe her ins Aquarium reinpassen. Also all diese Dinge, die halt damit reinzählen, die werden natürlich im Vorfeld zur Messe schon geprüft und da kann es halt auch manchmal sein, wenn die Tiere zum Beispiel zu groß für das Aquarium sind, dass das dem Hersteller dann untersagt wird für diese Messe, diese Tiere da mit drinne zu, mit reinzubringen. Und was ich jetzt auch mega spannend fand, war nämlich auch, dass natürlich dann trotzdem noch weiterhin während der Messe auch immer noch Veterinäre vor Ort sind und das halt immer so ein bisschen im Auge behalten, damit halt nicht der ein oder andere Hersteller hingeht und sagt, ja gut, der Veterinär ist jetzt weg und dann setze ich jetzt wieder meine Tiere, die ich da vorher geplant hatte, ein. Das heißt, das wird wirklich dann auch geprüft. Es gibt aber auch andere Helfer, die dann noch mit den Verbänden mit angeschlossen sind, die auch dann mit Rat und Tat zur Seite stehen, auch gerade was so Nitrit-Sachen angeht, weil natürlich gerade wenn solche Becken an der Stelle sind natürlich dann so ein bisschen, ja, ich sag mal, auf diesen Showcase, auf diese Messe natürlich hin gebaut. Das heißt, in dem Falle natürlich auch schon eingefahren, aber es gibt natürlich auch Hersteller, die da ihre Aquarien neu hinstellen. Und da ist natürlich immer so eine Sache mit Nitritvergiftungen zum Beispiel, gerade wenn das Ganze noch nicht eingelaufen ist. Und an der Stelle gucken dann auch einige Helfer, okay, gibt es da vielleicht irgendwie Probleme mit Nitrit und können dann dementsprechend so ein bisschen auch natürlich dort auf das Tierwohl mit achten. Ansonsten muss ich sagen, war ich so ein bisschen Richtung Technik so ein bisschen ernüchtert. So richtige viele Neuerungen gab es nicht, also in der ganz klassischen Technik wie Beleuchtung, wie Filter, wie Osmoseanlagen oder CO2. Es gab jetzt einige Hersteller, die nochmal neuere oder halbwegs neuere Produkte vorgestellt haben, zum Beispiel neuere LED-Beleuchtungen oder bessere Osmoseanlagen. Also all das wurde halt auch so mehr oder weniger vorgestellt, aber da muss man jetzt also sagen, gab es jetzt nicht so das Neue, wo ich sage so, boah, das ist der nächste heiße Scheiß in der Aquaristik. Gab es leider nicht. Naja, aber was ich wirklich gut fand, und da kommen wir nämlich dann auch zum letzten Thema für diese Aqua Expo, war nämlich die smarten Gadgets. Und ich als Informatiker bin natürlich immer auf der Suche nach smarten Gadgets. Alles, was halt irgendwie smart ist, was ich mit meinem WLAN zu Hause verbinden kann, was irgendwie über App-Steuerung funktioniert, das gucke ich mir immer gerne an. Und da war ich wirklich erfreut, dass es jetzt so langsam anscheinend angekommen ist in der Aquaristik, okay, wir können dieses Thema nicht totschweigen. Es ist immer so die Sache, okay, brauche ich denn jetzt wirklich smarte Produkte? Ne, weil das ist manchmal so ein bisschen Spielerei natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat es aber, glaube ich, auch in Teilen zumindest eine Berechtigung. Das heißt, in dem Falle gab es einige auch deutsche Hersteller, und das fand ich total schön, endlich mal, dass es dann auch viele deutsche Hersteller gibt, die jetzt langsam so auf diesen Zug mit aufspringen, dass wir halt zumindest vielleicht nicht in diesem Jahr, aber auch in den nächsten Jahren viele neue, coole Produkte, was das ganze Smarte angeht, dann auch erwarten können. Da war zum Beispiel sowas wie Juwel, die jetzt auch eine eigene, ja, mehr oder weniger ein One-System, nenne ich das jetzt mal, ein zentrales System entwickeln möchten, auch bei der es schon eine App gibt, wo dann alles per App eingebunden werden kann, gesteuert werden kann und alles mit einer einzigen App dann auch funktioniert, dass man nicht so wie früher, ja, ich habe jetzt den Filter von dem und den Heizer von dem und das wieder von dem und dann habe ich 10 verschiedene Apps auf dem Handy und weiß nicht mehr, welche App ich für was jetzt benutzen soll, sondern dass man halt eine App hat, also wenn man natürlich beim selben Hersteller bleibt, klar, dafür muss der Hersteller aber natürlich dann auch alle Produkte anbieten, es kommt dann so langsam, aber bei Juwel war es dann an der Stelle so, dass halt erstmal jetzt natürlich das Helialux, also die Beleuchtung von Juwel dann damit steuerbar ist und ein smarter Futterautomat und dann halt weitere Produkte in den nächsten Jahren damit dazukommen sollen. Ähnliches gab es bei Fluval, nur natürlich noch umfangreicher. Das heißt, in dem Falle kann man verschiedene Sensoren mit anbinden, wie zum Beispiel einen Temperatursensor, wie zum Beispiel einen Lecksensor. Und das fand ich halt mega cool, weil man natürlich dann auch verschiedene andere Sensoren, wie eine CO2-Abschaltung, eine Filterabschaltung, also per ganz normaler Steckdose, die man steuern kann, dann halt viele tolle logische Sachen bauen kann, mehr oder weniger. Das heißt, wenn ich fütter zum Beispiel per Futterautomat, schaltet sich automatisch vorher der Filter ab, dass das Ganze nicht so im Aquarium verteilt wird. Also all sowas kann man halt dann in Zukunft damit machen und da war ich halt sehr erfreut. Was mich so ein bisschen traurig zurückgelassen hat, war an der Stelle Eheim und Shihiros. Die haben ja beide schon relativ viele, in Anführungszeichen, smarte Produkte oder schon einige smarte Produkte, viele sind es nicht, aber einige smarte Produkte, die waren jetzt auf der Messe nicht so stark vertreten, wo ich sage, okay, da waren jetzt viele Neuerungen bei, da gab es halt eher so die Produkte, die man kannte, halt vielleicht nochmal anders präsentiert, aber an der Stelle gab es halt auch sonst nichts Neues. Ja, und im Endeffekt muss man sagen eigentlich, was kann man als Fazit zur Interzoo ziehen? Also für mich persönlich war es eine mega geile Messe. Ich habe sehr viel davon mitgenommen, gerade was auch das Thema Kontakt mit Herstellern, Kontakt mit YouTuber-Kollegen angeht, sich zu informieren, was es vielleicht Neues gibt. Und da kommen wir nämlich aber leider schon zum Negativpunkt. So viel Neues gibt es an der Stelle leider nicht. Liegt vielleicht auch so ein bisschen dem Thema Aquaristik geschuldet, weil natürlich viele Dinge, die wir so in der Aquaristik haben, Basissachen sind, die halt auch manchmal ohne Technik zum Beispiel auskommen oder ohne tolle, super Wasserzusätze oder was auch immer. Das heißt, an der Stelle erwartet uns nicht ganz so viel Neues, aber die ein oder andere Neuerung ist auf jeden Fall dabei. Gut. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt schon zu meiner Update-Runde. Und da geht es nämlich nochmal um den Aquahelper, um neue Funktionen, die es natürlich jetzt in den letzten 2 Wochen in die App mit reingeschafft haben. Und da gibt es als allererstes natürlich die Tracker-Funktionalität, die ich hier erwähnen möchte. Denn der Aquahelper hat jetzt eine Funktion, in der du für jedes Aquarium auch hinterlegen kannst, welche verschiedenen Pflegeaufgaben du zum Beispiel gemacht hast. Ob du einen Wasserwechsel gemacht hast, wenn ja, wie viel. Du kannst ganz einfach Notizen hinzufügen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich möchte da nochmal speziell, ohne irgendwie auf Button zu drücken, noch irgendwas eintragen, dann kannst du das auch natürlich per Notiz machen. Du kannst andere Aufgaben wie zum Beispiel Filterreinigungen, Düngungen und was auch immer noch alles in diesem Tracker hinterlegen und siehst dann schön auf einer Kalenderansicht, welche Aufgaben du wann gemacht hast. Und ich denke, das ist eine Erleichterung für viele Aquarianer, die dann halt jetzt hier ihre Dinge eintragen können und dann auch vielleicht so ein bisschen Revue passieren lassen können. Okay, hey, zum Beispiel, ich habe letzte Woche so und so viel gedüngt, sollte ich das vielleicht nochmal anpassen oder ich habe den letzten Wasserwechsel vor 4 Wochen gemacht, jetzt muss ich aber nochmal langsam ran. Also das hat, glaube ich, einen großen Mehrwert für alle Aquarianer und Aquarianerinnen, die diese App benutzen. Wenn du meine Aquahelper-App bisher noch nicht genutzt hast und es trotzdem mal gerne machen möchtest, dann findest du unten in den Shownotes natürlich den Link zum Google Play Store. Da kannst du dir die App zumindest aktuell nur für Android-Geräte herunterladen. Die iOS-Version wird in den kommenden Monaten, also im Laufe des Jahres, dann natürlich auch noch erscheinen. Ansonsten bin ich so ein bisschen an dem Einlaufprogramm noch mit dran. Ich habe es ja in der letzten Podcast-Folge schon so ein bisschen erzählt, dass ich da gerne so eine Art Einlauf- oder Einfahrphasen-Guide erstellen möchte, der ja die Anfänger oder die Leute, die noch nicht ganz so viele Einfahrphasen hinter sich haben, so ein bisschen mit an die Hand nimmt und dann gemeinsam durch diese Einfahrphase durchgeht, vielleicht auch durch Stromschnellen der Einfahrphase so ein bisschen ja helfen soll, einfach da besser durchzukommen. Und das, was mega cool war, war nämlich, dass wir auf der Interzoo genau um dieses Thema oder zu diesem Thema so ein bisschen gesprochen hatten und ich festgestellt habe, jeder Aquarianer, was ich natürlich auch immer so ein bisschen predige, aber trotzdem jeder Aquarianer hat an der Stelle natürlich so sein Patentrezept, wie er zum Beispiel eine Einfahrphase angeht. Da war zum Beispiel der André von den Aquaddicted-Jungs. Und die empfehlen halt in ihrem Laden vor allem das regelmäßige Messen. Das heißt in dem Falle, wenn jemand Neues bei denen hinkommt und sagt, hey, ich habe jetzt mein Aquarium eingerichtet, ich würde jetzt gerne Fische einsetzen, dann sagen die meistens, okay, hey, kauf dir doch einen Nitrittest, messe mal 1-2 Wochen lang deinen Nitritwert durch jeden Tag und wenn du deinen Nitritpeak dann vorüber hast, dann kannst du nochmal kommen und dann setzen wir so langsam sukzessive immer die Tiere ein. Auf der anderen Seite gab es aber zum Beispiel natürlich auch den Stefan von Liquid Nature, der dann sagte, okay, er versteht natürlich diesen Ansatz, aber er würde jetzt an der Stelle zum Beispiel eher, ja, was heißt nach Gefühl? Also das heißt, dass man zum Beispiel sagt, man lässt das Aquarium mal für 1-2 Wochen stehen und geht dann halt sukzessive hin und ja, macht mehr oder weniger immer mehr Tiere in das Aquarium mit rein. Das heißt, dass man vielleicht dann anfängt mit Schnecken, dann mit Garnelen anfängt und zum Schluss dann erst beispielsweise Fische einsetzt. Das heißt, dass man so ein stufenartiges Programm hat. Und da habe ich natürlich festgestellt, hey, können wir das nicht irgendwie in dieser App mit einbinden? Und da werde ich jetzt mal so ein bisschen gucken, ob wir da verschiedene Methoden, wie man das Ganze einfahren kann, dann auch mit einbinden kann, sodass ihr halt eure Methode wählen könnt, die für euch dann am besten passt. Aber was interessant war zu sehen, zumindest aus meiner Sicht, war nämlich, dass jeder so da sein eigenes Patentrezept an der Stelle hat. Und Einfahrphase ist nämlich eigentlich schon ein gutes Stichwort, denn ich habe natürlich auch noch ein zweites Thema für diesen Podcast jetzt hier dabei. Und das ist nämlich das Thema Einlaufphase mit Zusatzprodukten verkürzen. Geht das überhaupt? Sollte man das machen? Und sind das eigentlich dann wirkliche Allheilmittel oder sind es doch Produkte, die man eher nicht einsetzen sollte? Genau, und da gehen wir jetzt ein bisschen tiefer rein in das Ganze, denn es gibt ja wirklich sehr, sehr viele verschiedene Produkte, die man so nutzen kann. Da gibt es diverse Filterbakterien, egal ob das jetzt von dem Hersteller ist, von dem Hersteller. Es sind ja mehr oder weniger oft dieselben oder ähnliche Wirkungsmechanismen, wie diese Dinge funktionieren. Und dann gibt es zum Beispiel auch Nitritabbauprodukte, ja, die haben halt einfach das Nitrit aus deinem Wasser filtern sollen oder das halt durch chemische Verbindungen mehr oder weniger aus deinem Wasser entfernen sollen. Und die Frage ist natürlich, ob diese Produkte durch diese Hersteller-Label oder durch diese Marketing-Label, die damit drauf gedruckt werden, dann auch wirklich suggestieren, okay, du kannst deine Einfahrphase damit total verkürzen. Also du brauchst zum Beispiel, sag mal, wenn man früher gesagt hat, okay, nach 3-4 Wochen ist dein Aquarium eingefahren, dann kann man damit sagen, okay, nach einer Woche oder nach einem Tag kannst du schon deine Tiere damit reintun. Und ja, ich möchte an der Stelle, glaube ich, keine Diskussion über die Wirkungsleistung führen, ne? Denn jedes Produkt hat natürlich in gewisser Weise seine Berechtigung. Wenn man Filterbakterien mit einführt, kann man natürlich sicherlich eine erhöhte Ansiedlung von Filterbakterien in den ersten Tagen messen, genauso wie diese Nitritprodukte natürlich dann auch das Nitrit wahrscheinlich auch nachweislich runterbringen werden. Also da möchte ich jetzt nicht so ein bisschen drauf gucken. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass das an der Stelle so funktioniert. Die Frage ist natürlich an der Stelle, ob ich diese Produkte dann auch als Aquarianer wirklich zum Beispiel zur Verkürzung der Einfahrphase einsetzen sollte. Und wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, verstehe ich natürlich den hinterliegenden Gedanken, beziehungsweise habe natürlich so meine eigenen Erfahrungen, wie das damals bei meinem ersten Aquarium so war. Und da möchte man natürlich lieber gestern als heute zum Beispiel Tiere oder andere Bewohner ins Aquarium einsetzen und fragt sich dann natürlich schnell, okay, kann ich da nicht irgendwie ein Mittelchen nehmen, was ich dann noch mit ins Aquarium reintue und kann dann zum Beispiel schon nach einer Woche alles komplett zusetzen mit Tieren? Und da muss ich sagen, habe ich so eine zwiegespaltene Meinung. Also generell denke ich mir oft bei vielen Produkten, die es halt so momentan am Markt gibt, ja, es ist nice to have. Sie haben bestimmt ihre Berechtigung für bestimmte Anwendungsfälle, aber sicherlich nicht für alle und gerade auch vielleicht auch nicht für alle Anfänger. Und wenn wir uns das Ganze jetzt so ein bisschen näher angucken, denke ich, kann man sagen, okay, nein, diese Produkte haben zumindest keine Berechtigung oder sie sind nicht als Allheilmittel gedacht, die Einfachphase zu überspringen, weil ich immer das Gefühl habe, dass dadurch durch einige Hersteller so ein etwas falsches Bild der Einfachphase vermittelt wird. Denn man vermittelt ja damit so, wenn man da drauf druckt, okay, du kannst ganz schnell Filterbakterien ansiedeln, du kannst deine Einfachphase verkürzen, nach 24 Stunden kannst du deine Tiere einsetzen, vermittelt man ja so gefühlt so ein Bild, ich habe diesen biologischen Prozess der Einfachphase, also dass sich dein Aquarium komplett biologisch aktiviert, das heißt, sich Bakterien in deinem Aquarium ansiedeln, die halt dann auch den Stickstoffkreislauf in Schwung bringen, also die Nitrifikation, dass ich das als Aquarianer beherrschen kann so richtig. Und das ist aus meiner Sicht, gerade als Anfänger zumindest, nicht so richtig der Fall. Und da muss man sagen, dass oft, glaube ich, zumindest aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus, diese Marketing-Slogans auch so ein bisschen irreführend sind. Denn wenn man zum Beispiel jetzt auch mal dieses Label fischgerecht anguckt, ne? Also ich mache zum Beispiel mit meinem Wasseraufbereiter das Wasser erstmal fischgerecht, ist natürlich so die Frage, okay, mache ich denn mein Wasser wirklich damit fischgerecht oder filter ich nicht einfach oder reduziere einfach nur verschiedene Schadstoffe, die das Wasser zwar schadstofffrei für Tiere machen, aber ist das Wasser dadurch denn direkt fischgerecht? Ne, also dieses Wort fischgerecht ist dann halt so dieses Manko, wo man vielleicht als Anfänger dann sagt, ja gut, ja, wenn ich das jetzt reingekippt habe, dann ist das Wasser doch perfekt für mein Tier. Wo ich dann vielleicht nicht drüber nachdenke, ist, dass vielleicht der pH-Wert nicht passt, dass vielleicht die Härte nicht passt, dass was auch immer. Also, dass es irgendeinen Faktor gibt, der halt das Ganze nicht mehr fischgerecht macht, aber mir suggestiert wird, okay, dadurch, dass ich dieses Produkt nutze, habe ich dann an der Stelle mein Wasser schon fischgerecht gemacht. Und genau so analog, finde ich, kann man das so ein bisschen anwenden darauf, wenn ich jetzt solche Produkte in der Einfachphase verwende, um wirklich die Einfachphase dermaßen zu verkürzen, ja, dann tue ich mich einfach schwer an der Stelle mit solchen Allheilprodukten. Also es gibt halt nicht das Produkt, was dir halt an der Stelle wirklich dann diesen ganzen biologischen Prozess abnimmt. Und was halt auch wichtig ist an der Stelle, ist, glaube ich, dass man dadurch auch natürlich verführt ist, zumindest die ganzen chemischen Grundlagen, die man dann so durch so eine Einfachphase mitnimmt oder halt auch diese biologischen Abläufe, ne, wie entstehen denn überhaupt Filterbakterien, dass man das gar nicht mehr so richtig mitbekommt und auch gar nicht mehr so richtig lernt und dann nachher weniger über die Einfachphase, weniger auch über die Risiken der Einfachphase weiß. Denn aus meiner Sicht überspringt man ja nicht wirklich die Einfachphase, man verkürzt sie eventuell um ein paar Tage oder um eine gewisse Zeit, wie auch immer, und hat aber trotzdem vielleicht mit Problemen zu kämpfen, die ja in der Einfachphase auftreten können, wie zum Beispiel ein Nitritpeak, ne, und den kann ich dann zum Beispiel natürlich mit einem Nitritvernichter natürlich reduzieren, aber das ja behebt ja nicht das Problem, dass zum Beispiel an der Stelle zum Beispiel dann Bakterien fehlen, die das Ganze von Nitrit in Nitrat umwandeln. Das heißt, da sollte man trotzdem so ein bisschen immer das Feingespür noch haben, okay, was muss ich denn an verschiedenen Produkten oder an verschiedenen Abläufen kennen und erst dann, dass ich sage, okay, hey, komm, ich kann jetzt zum Beispiel auch nochmal Filterbakterien mit reinbringen, weil dann wird mein Filter vielleicht statt irgendwie in 3 Wochen biologisch aktiv, vielleicht schon in 2 Wochen biologisch aktiv. Ne? Also da gibt es ja auch keine goldene Grenze, wo man dann sagt, ja, mit diesem Produkt kannst du aber deinen Filter schon innerhalb von wenigen Tagen oder einer Woche oder sowas biologisch aktiv machen, sondern das ist ja ein Aufbauprozess, der das Ganze nur unterstützen kann an der Stelle. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich sagen, ja, in gewisser Weise sind es natürlich Allheilmittel, weil sie zumindest für einen spezifischen Fall natürlich durchaus Sinn ergeben. Das heißt, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel ein Problem habe in meiner Einfachphase, ich habe zum Beispiel Tiere eingesetzt, ich habe vielleicht zu viele Tiere auf einmal eingesetzt und habe dann auf einmal so einen Nitritpeak, dann kann ich natürlich solche Nitritprodukte nehmen, um dann den Nitritwert kurzzeitig wieder runterzubringen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Das heißt, für bestimmte Anwendungsfälle sind sie natürlich gut da. Die Frage ist aber natürlich zum Beispiel auch, ob dann diese Produkte auch wirklich für Anfänger gedacht sind oder vielleicht für Leute, die ein spezifisches Problem haben und das dann halt zum Beispiel beheben wollen. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal einfach daran denkt, okay, man hat eine Urlaubsvertretung und die hat zum Beispiel zu viel Futter ins Aquarium reingefüllt und es entsteht dadurch eine Nitritvergiftung, dann kann man halt den größtmöglichen Schaden, dass deine Tiere sterben, dadurch abwenden, dass man halt zum Beispiel so ein Produkt wie ein Nitritvernichter dann halt auch mit ins Aquarium gibt und dann zusätzlich zu den Dingen, die man sowieso machen sollte, zum Beispiel das Aquarium reinigen von den ganzen Futterresten, dass man dann halt schon mal den Nitritwert in deinem Aquarium sehr schnell reduzieren kann. Das heißt also, man muss an der Stelle konstatieren, glaube ich, dass diese Produkte zumindest eine Berechtigung haben, auch wenn ich als erfahrenerer Aquarianer oder jetzt jemand, der hier auch so einen Podcast betreibt, sagen würde, okay, es wäre vielleicht dem mehr gedient, wenn der ein oder andere Hersteller vielleicht nochmal über seine Marketing-Slogans so ein bisschen drüber geht und vielleicht nochmal nachdenkt, okay, was suggestiert das denn für Anfänger? Natürlich verstehe ich den Sinn dahinter. Natürlich möchte ein Hersteller sein Produkt absetzen und möchte natürlich dann auch jedem weismachen, hey, das ist das Produkt, was du auf jeden Fall für deine Einlaufphase brauchst. Aber an der Stelle muss ich halt sagen, es ist halt ein biologischer Prozess und der funktioniert halt auch in der Regel ganz gut ohne Zusätze. Man kann ihn an der einen oder anderen Stelle etwas verkürzen, aber an der Stelle sollte man es halt nicht übertreiben. Und eine ganze Latte an Produkten braucht man halt nicht, um seine Einfahrphase zu starten. Und es ist jedem, glaube ich, mehr gedient, wenn er etwas mehr über sein Aquarium lernt, vielleicht das Aquarium etwas mehr stehen lässt, ein bisschen mehr über die Einfahrphase lernt und dann halt ein schön eingefahrenes Becken hat. Gut, so viel zu dieser Podcast-Folge. Und dann würde ich sagen, kannst du mal gerne in den Shownotes natürlich beziehungsweise bei Spotify eine Bewertung für diesen Podcast dalassen. Guck auch gerne mal in die Umfrage unten bei Spotify mit rein. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.